Hallo nach Berlin. Hallo Maxim Leo.
Ich grüße Sie.
Forever Young, das ist ja so ein Schlachtruf aus der Rock'n'Roll-Zeit. Wie jung wären Sie denn gern für immer? Bitte ankreuzen. 19, 29 oder 39?
Wahrscheinlich 39, weil davor war ich zu dünn und auch noch ein bisschen zu dumm. Und ab 39 hatte ich das Gefühl, geht langsam so in die richtige Richtung.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Maxim Leo, Journalist, Schriftsteller, Freizeitmaurer.
Und mit mir in Berlin verbunden. Und zu allem kommen wir noch. Und vor allem zum neuen Buch. Wir werden jung sein. Da reden wir noch lange drüber. Aber noch ist dieser medizinische Durchbruch nicht da. Und Sie sind jetzt 54. Wie fühlt sich das denn an?
Ach, mittlerweile geht es ehrlich gesagt wieder. So vor ein paar Jahren hatte ich so einen kleinen Durchhänger. Ja, so eigentlich relativ pünktlich zum 50. Geburtstag, glaube ich.
Blöde Zahl, gell?
Ja, dann kamen so diese körperlichen Dinge auch dazu. Ne? Also ich bin Fußballspieler und dann nahm die Verletzungsdichte auch mit diesem magischen Geburtsjahr wirklich exponentiell zu. Und wenn ich so nicht zwei, dreimal die Woche Sport machen kann, dann wäre ich schlecht gelaunt und so, dann so ein Teufelskreislauf setzt sich da in Gang.
Sie haben einen Bestseller geschrieben, einige sogar, mit Ihrem Kollegen Jochen Martin Gutsch. Da geht's lustvoll verwirrt durch die Midlife-Krise. Und einer ist auch verfilmt worden, Es ist nur eine Phase, Hase. Jetzt weiß ich nicht, wie lang dauerte die Phase Midlife bei Ihnen oder dauert sie noch ein bisschen an?
Ach, ich glaube, das ist ja so eine Phase, die sehr schleichend beginnt und vielleicht auch nie endet. Also,
bei manchen Männern ja.
Ja, weil es ist ja so ein Gefühl, die letzte Ausfahrt, wenn man sie jetzt nicht nimmt, dann nie wieder. Diese Angst davor, jetzt nichts zu machen und dann nie mehr die Chance zu haben, etwas zu verändern. Und deswegen sind ja diese viele Dinge, die die Menschen dann tun, auch immer so lustig, weil sie so übertrieben sind. Also Männer, die nie Sport gemacht haben, machen auf einmal Triathlon. Und wenn sie mal an der Nordsee gesehen haben, diese Leute, die dann auf einmal anfangen, Kite zu surfen und sie sehen aus wie so Robben, die so in Latexsäcken durchs Wasser geschliffen werden. Das sind Männer dann in der Midlife-Crisis oder Frauen, die dann eben anfangen, nicht nur Yoga zu machen, sondern auch Yoga-Lehrerin zu werden und Heil zu töpfern und Wildkräuter. Also diese ganzen Wörter, also wenn das Wort Wildkraut oder Heiltöpfern irgendwo auftaucht oder bewusst atmen, dann weiß man, okay, da ist jetzt mitten in dieser Phase.
Aber es gibt Schlimmeres als Alterspubertierende.
Ja, kann dann trotzdem anstrengend sein.
Ja, ein Freund von mir meinte mal, manche neigen dann dazu, in der Krise das eigene Haus als erstes anzuzünden. Sprich, Trennung ist beliebt mit 50.
Ja.
Deutlich jüngere Freundin, um nach 3 Jahren zu merken, irgendwas stimmt dann doch wieder nicht.
Ja, ist in meinem Bekanntenkreis auch ein beliebtes Mittel der Verjüngung. Ja, so dieses, und dann so der Bekanntenkreis 3 Wochen lang neidisch, weil sie denken so, oh, guck mal hier, das ist ja interessant. Der Norbert ist ja nochmal richtig jung geworden. Und leichter Neid kommt auf, aber nach 3 Wochen merken alle, wie anstrengend diese neue Freundin ist, weil die ja noch so viel entdecken will und noch so neugierig ist auf alles. Und Norbert eigentlich am liebsten seine Ruhe haben will.
Und die Musik nicht kennt, die Norbert schätzt. Aber lassen wir den Norbert mal hier beiseite. Und jetzt wechsle ich mal zack vom Privaten ins Politische. Jetzt sind Sie Ostberliner. Wie geht's Ihnen denn mit dem Angriff am Wochenende auf Sozialdemokraten und Grüne beim Plakatieren?
Ja, es ist natürlich eine Sache, die einen wirklich betroffen macht, weil ich habe das auch schon erlebt hier bei uns im Viertel, beim Wochenmarkt, wo auch welche von den Grünen angegriffen wurden. Da ist nicht groß
verbal
passiert, aber da ist jemand hingegangen, hat deren Schirm weggenommen, den die da hatten, und als sie den wiederholen wollten, kam es zu einer Kabelei. Also das ist schon seltsam, dass da so eine Hemmschwelle so überschritten ist, offenbar, dass Leute nicht mehr, es reicht ihnen nicht mehr zu meckern oder sich irgendwie verbal zu entladen. Der Übersprung zum Körperlichen geht offenbar immer schneller. Wobei ich überrascht war, dass der sich jetzt da bekannt hat, 17 Jahre alt ist. Hm. Wo ich denke, da kann der Frust ja noch nicht so lange gewachsen sein. Was da dahinter steckt, würde mich wirklich interessieren.
Aber es ist beklemmend. Und mit Lenin zu fragen, was tun?
Naja, wahrscheinlich müssen wir irgendwie schauen, dass wir so eine Sprachlosigkeit, die sich da offenbar installiert hat zwischen denen da oben und den anderen, irgendwie wieder ein bisschen durchlässiger machen. Dass man sich irgendwie vielleicht ein bisschen mehr zuhört, ein bisschen mehr versteht. Und diese schwierige Situation, dass die Welt immer komplizierter wird und die Antworten, die man verlangt, immer einfacher werden sollen, da irgendwie mit umgeht, ne, mit diesem Dilemma.
Jetzt schwenke ich gleich nochmal zurück vom Politischen ins Private. Ich habe mir irgendwo notiert, Sie erfinden ja zum Teil auch wirklich atemberaubende Dinge, aber Ihr eigener Alltag sei schön langweilig und gleich strukturiert. Schreiben 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr und dann nochmal nachmittags 3 Stunden. Stimmt das?
Ja, arbeite wie ein Beamter eigentlich. Ja, also für mich ist es total wichtig, dass so eine ganz klare Struktur da ist, weil alles andere ist ja schon unstrukturiert genug. Ne? Alles, was da anders ist als normal, stört mich sofort. Ne? Also schon der Tag, an dem die Putzfrau kommt, ist für mich so ein Tag, wo, ne, da weiß ich, da kommen dann irgendwelche Geräusche. Und irgendwelche, also anders als viele Menschen denken, ist, glaube ich, die wichtigste Eigenschaft beim Schreiben Disziplin. Also Talent schadet auch nichts.
Und welche Rolle spielen Katzen zuletzt im Leben des Autors?
Auch eine sehr angenehme Rolle, weil in dieser Routine ist meine Katze auch immer dabei. Und
die schaut wohlgefällig, während Sie schreiben?
Ja, sie schläft vor allem. Ne? Also ist ja, Katzen schlafen ja meistens und auch immer so auf so eine aufreizende Art und Weise. Ne? Immer wenn man sich selber Stress macht, dann reckt die sich nochmal so wohlig neben einem. Meine Katze legt sich auch am liebsten unter meine Schreibtischlampe, weil es natürlich am wärmsten ist und auch die größte Aufmerksamkeit dort erwartet wird. Und im Grunde strahlt die Katze ja immer dieses Gefühl aus, was wir Menschen auch gerne hätten. Also was wir eigentlich immer erreichen wollen, das leben die ja. Ne? Also die machen einfach das, worauf sie immer Lust haben. Ja,
spielen, hier und jetzt.
Ja, spielen und schlafen und fressen. Also,
dann weiß ich schon mal, dass eine Muse von ihnen schnurrt.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Maxim Leo. Wir werden jung sein.
Ja, und er ist mit mir verbunden in Berlin. Und der Mann, der eben gesungen hat, Gisbert zu Kniphausen, ist vor Tagen 45 geworden. Da wäre Halbzeit schon etwas euphemistisch momentan noch. Wir zwei sind wir heute mal ganz ehrlich, 54 und 63. Und ich habe die Geschichte gern gelesen. Es beginnt wie ein Märchen. 4 Menschen aller Altersgruppen und Herkünfte haben lebensbedrohliche Herzschwächen und nehmen teil an einer Medikamentenstudie der Charité. In diesem Buch, wir werden jung sein. Und dann, was passiert dann?
Naja, die Wirkung des Medikaments tritt eigentlich ein. Also das heißt, die Herzen werden wieder kräftig. Aber es ist sogar effektiver noch, das Medikament, als es eigentlich gedacht war. Und es heilt nicht nur das Herz, sondern regeneriert den kompletten Körper. Und wenn wir die Figuren kennen an dem Buch, sind sie 8 Jahre jünger, als sie selbst denken, dass sie sind, was dann zu einigen Verwerfungen führt.
Ja, der schwächliche Teenager, der endlich mal entflammt ist, der kommt ans Ziel seiner Träume bei der Holden, aber er entwickelt sich leider zeitgleich zu einem Kind und ihm geht dann auch die Lust ab. Die ehemalige Olympiasiegerin im Schwimmen, die tritt nochmal an bei so einer Charity-Veranstaltung und schafft fast 10 Jahre nach ihrem Erfolg ohne Training nochmal Weltrekord. Also das liest sich ja anfangs wie ein tolles, schönes Märchen. Ich sehe auch schon die Verfilmung vor meinen Augen. Es ist aber wohl auch zumindest angestoßen durch die reale Forschung, die vor allem in Kalifornien vorangetrieben wird, oder?
Naja, so kam ich überhaupt auf dieses Thema, weil ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, dass diese Verjüngungsmedikamente-Forschung eine ist, wo am meisten Geld weltweit hin investiert wird. Und es gibt vor allem ja, so ein Startup, was von Jeff Bezos, dem Amazon-Chef, gegründet wurde, Altos Lab, mit unlimitiertem Budget arbeitet. Und Jeff Bezos hat einfach nur gesagt, macht, was ihr wollt, aber macht schnell. Und
Wie alt ist er?
Wahrscheinlich gemerkt, ich glaube so mein Alter, ein bisschen älter vielleicht. Und selbst er hat wahrscheinlich gemerkt, ja, dass auch er sterblich ist. Und was mich daran fasziniert hat, war, dass die Wissenschaft sich da relativ einig zu sein scheint, dass es nicht mehr eine Frage des Ob, sondern nur noch des Wann ist. Manche sagen sogar, in 10 Jahren könnten wir schon so ein Medikament haben. Und da ist dann mein Kopfkino angesprungen und dachte mir, was würdest du machen? Wie würde diese Welt sein, wenn das passieren würde?
Ja, in meinem ist auch ein ganz schöner Film abgelaufen. Klar, erstmal so Regungen wie ist ja irre oder das geht ja nicht, wenn alle für immer hier bleiben. Dann dürfte keiner mehr Kinder kriegen. Aber der Knackpunkt, ich will auch nicht zu viel verraten von dem Buch, was wäre, wenn diese Pille tatsächlich draußen ist? Würden Sie sie nehmen?
Ja, ich habe natürlich auch da länger darüber nachgedacht, über diese Frage. Und vermutlich würde ich sie nehmen, trotz aller riesigen Probleme, Hindernisse, die sich da ergeben würden. Wahrscheinlich schlicht, weil ich neugierig bin und immer wissen will, wie es weitergeht. Und allein die Vorstellung, dass was weitergeht ohne mich, macht mich unruhig. Ein Satz meiner Mutter, als ich noch nicht lesen konnte und sie mir vorgelesen hat und sie dann immer sagt, wenn es am schönsten ist, dann soll man aufhören, für eine der furchtbarsten Sätze, den es überhaupt gibt. Bin auch bis heute überhaupt nicht einverstanden damit. Deswegen, also wenn irgendwann die Situation wäre, dass dann, es hängt ja natürlich davon ab, was die anderen so machen, ne? was die Freunde, die Familie.
Ja, ich habe mir im ersten Moment gedacht, alle werden sagen, für einen Planeten ist es eine Katastrophe, wenn alle 8 Milliarden da bleiben, vielleicht anfangs auch noch Kinder kriegen, aber rein egoistisch, egozentrisch, jeder für sich. Wer würde sagen, nö, lass der Natur ihren Lauf und die ewigen Gesetze sollen weiter gelten und ich werde dann mal gebrechlich und sterb. Also es würden fast alle versuchen, da zu bleiben, oder?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt ja viele Lesungen gerade und fahre durchs Land. Und eine der ersten Fragen bei den Lesungen ist dann immer so mal Hand hoch, wer würde denn das Zeug nehmen, wenn ich es jetzt mit hätte und hier gleich Ihnen die Pille auf die Zunge legen könnte. Und es ist immer eine Minderheit. Und dann sagt da eine Frau, ja, aber dann müsste ich ja wieder anfangen zu arbeiten. Also die war sozusagen schon in Rente und hatte jetzt Angst, es geht jetzt alles wieder von vorne los. Und viele sagen natürlich auch, gerade Jüngere, dass sie Angst vor der Zukunft haben. Ja, dass sie gar nicht wissen wollen oder gar nicht mehr erleben wollen, was jetzt in 150 oder 200 Jahren passiert. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Brief von einer 18-Jährigen bekommen, die mein Buch gelesen hat und die auch einen sehr interessanten Gedanken hatte. Die sagte, sie würde sich wünschen, dass es diese Pille gäbe, weil dann die Boomer-Generation, also unsere, vielleicht etwas konsequenter und stringenter wäre bei der Klima.
Weil wir auch noch 100 Jahre haben dann.
Weil unser Horizont sich dann eben auch noch weiter erstreckt.
Und nicht so. Nach uns die Sintflut.
Ja.
Also, ja, ist auch interessant. Ich fand mit die interessanteste Figur der 80-jährige erfolgreiche Patriarch, der eigentlich sein Vermächtnis schon abgeschlossen hat, das Lebenskapitel zuschlagen wollte, ein erfülltes Leben hinter sich hatte. Und der spürt jetzt, ich kann wieder von vorne anfangen und er kreuzt bei seinen Kindern in der Firma wieder auf. Es hat einfach kein Ende.
Ja, vor allem hat er natürlich ein Problem, weil er auf einmal in so einem Meer aus Zeit schwimmt. Ne? Und jemand, der nie Zeit hatte im Leben, das ist ja ein Phänomen, mit dem heute viele zu kämpfen haben. Wir haben ja immer zu wenig Zeit eigentlich. Hetzen immer hin und her. Und die Idee, dass da auf einmal Zeit keine Rolle mehr spielt, dass wir so viel Zeit haben, wie wir wollen und es auch keine Ausreden mehr gibt, bestimmte Dinge vielleicht nicht zu tun, weil ja, es wäre die Zeit da.
Oder ich schieb's nochmal 100 Jahre weiter.
Ja, also für Prokrastinierer wäre dieses Medikament vermutlich Gift. Aber nee, das fand ich auch interessant, dass im Grunde die Freiheit, die einem so diese Zeit gibt, natürlich auch eine Riesenbürde ist. Wie Freiheit überhaupt immer ja kompliziert ist und hört sich toll an, klingt toll, aber ist am Ende natürlich schwierig, kompliziert, weil man ständig Entscheidungen treffen muss, ständig nachdenken muss, sich wieder neu erfinden muss. Ja, weil in so einem sehr verlängerten Leben reicht dann wahrscheinlich ein Lebensentwurf nicht, reicht eine Ehe nicht, reicht nicht ein Beruf, eine Neigung. Man muss dann schon irgendwann überlegen, okay, was würde mir jetzt noch einfallen? Und könnte mir vorstellen, dass viele auch davon überfordert werden.
Ja, ja, Sie lassen es ja auch anklingen, dass einige mit ihren 80 Jahren ja schon Mühe haben, die sinnvoll zu gestalten und zu leben. Was ist dann erst mit 500? Bei uns in der Stadt plakatiert gerade eine Partei für Verjüngungsforschung, ja, für die auch. Europawahl. Und der Hauptslogan ist, wo willst du leben in 800 Jahren? Ich bin mal auf die Homepage gegangen und da steht dann, du hast dann 100 Jahre Aus- und Fortbildung und 150 Jahre Freizeit und 250 Jahre Arbeitsleben.
Ja, ja.
Es liest sich irre, aber...
Ja, ja. Es gab auch einige, die dachten, es sei eine Marketingkampagne zu meinem Buch, aber diese Partei scheint es wirklich zu gehen, weil ich habe die Plakate zum ersten Mal gesehen, kurz bevor ich fertig wurde mit dem Buch, genau, da gab es noch gar nicht, da habe ich auch immer gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also da war die Realität dann irgendwie, hat mich da eingeholt und auf eine seltsame Art und Weise.
Ja, es ist halt das Urthema und es bleibt wohl für immer. Liebe und Tod. Ich erinnere mich an eine Diskussion, da ging es um Kryonik. Da lassen sich ja Leute einfrieren für einen Tag X, wo sie dann hoffentlich in einer besseren medizinischen Zukunft aufgetaut werden und ihr Leben wird dann verlängert. Und dann kam es irgendwann so weit, dass so ein junger Anhänger der Kryonik aufgesprungen ist bei der Diskussion und gerufen hat, ich sehe überhaupt nicht ein zu sterben. Mhm. Naja. Dachte ich mir, ist eigentlich ganz süß, also verständlich.
Naja, aber wir sind ja schon auch ein bisschen daran gewöhnt, immer das zu kriegen, was wir wollen. Ne? Oder zumindest es mit allen Mitteln zu versuchen. Und eigentlich ist der Tod auch schon eine Zumutung. Ne?
Dass da irgendwie
einem einfach so da, das, also selbst vor allem für Leute, die sich so für besonders halten, ja, dass die anderen sterben, finden sie ja vielleicht noch okay, aber dass sie selber, also ja, ich glaube, Jeff Bezos ist, glaube ich, so ein ganz guter Fall von jemandem, der schon auch so ein bisschen entrüstet ist, dass selbst ihn das betrifft, ja, dieses Thema.
Und dann bleiben seine 200 Milliarden, aber er nicht.
Ja, also stelle ich mir auch schwer vor, wenn man so reich ist, dass man dann irgendwie es auch schon wieder als ungerecht empfindet, dass man nur so wenig Lebenszeit hat, um mit diesem ganzen Geld irgendwie noch irgendwas zu machen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Maxim Leo, bekam Schmerzensgeld von der Stasi.
Das ist natürlich ein Cliffhanger-Element und er ist mit mir verbunden in Berlin, da ist er auch geboren, im Januar 1970, Ost-Berlin. Der Papa Wolf ist Künstler, die Mama später dann Historikerin und ich sehe gerade, die war bei ihrer Geburt 21 Jahre alt, junge Mama.
Ja, in der DDR relativ, war sie schon spätgebärend wahrscheinlich.
Okay, es war eine andere Zeit. Hat die auch anders gerochen? Gibt es eine Erinnerung an einen frühen Duft der Kindheit?
Ja, also auf jeden Fall die Braunkohle. Ne? Also im Winter dieses leicht schweflige, was ja auch noch so bis Mitte der 90er Jahre, auch in West-Berlin, West-Berlin hat ja auch so gerochen, so war. Also im Frühjahr die Rapsfelder und im Winter die Braunkohle.
Und als Kleinkind war der kleine Maxim aggressiv und dick und dominant? Das habe ich von Ihnen, glaube ich, aus der Mappe.
Ja, ich war immer der Dicke. Und
weil ich kenne ja Fotos von Ihnen jetzt.
Ja, es heute hat sich verändert. Ich fand mich dann später immer viel zu dünn.
Und dominant, so bis zu dem Punkt, dass die Mama verzweifelt ist? Waren Sie so anstrengend?
Nee, war, ja, also ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war so eine falsche Dominanz, weil ich war aggressiv. Also, ich habe Kinder gebissen im Kindergarten. Meine Mutter hat sich irgendwann schon nicht mehr getraut, mich abzuholen, weil meine Opfer vorgeführt wurden, die irgendwelche Bisswunden am Rücken hatten.
Sie können sich nicht erinnern, warum?
Ich weiß es nicht. Vermutlich irgendeine Unzufriedenheit, die sich in dem Alter halt, beißt man noch den Leuten in den Rücken, später macht man irgendwelche anderen Sachen.
Und später geht man dann mal mit 6 Jahren über eine Straße und wird von einem viel zu schnellen Bus erfasst. Und was passierte dann? Jetzt kommen wir nämlich zum Cliffhanger.
Nee, ich bin zum Glück nicht vom Bus erfasst, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr da, sondern ich bin vor dem Bus über die Straße und hinter dem Bus schoss ein Auto hervor und fuhr mich um. Und mein Vater hat mir dann erzählt, dass das ein Stasi-Auto war und nicht gewusst, warum, woher er das wusste. Und durch diesen Aufprall meines Körpers am Auto ist ein Nummernschild abgefallen und darunter war ein anderes Nummernschild.
Spion.
Denen auch irgendwie peinlich war, dass das so passiert ist. Und weil die eben auch zu schnell gefahren sind, mussten die dann Schmerzensgeld bezahlen und was dann viele Jahre später für meine Mutter zum Problem wurde, als die sich an der Universität in Hamburg beworben hat als Professorin.
Ja, weil es da Zahlungen gab.
Und auf einmal, ja, und sie sagte, Zahlungen habe ich nie von gehört. Und das war ja so die klassische Antwort immer von allen Stasi-Leuten, aber keine Ahnung, wovon reden sie? Bis sie irgendwann drauf kam, das war mit diesem Autounfall. Und insofern hatte dieser Unfall dann noch sehr viele Jahre später noch Nachwirkung.
Ja, aber auch eine bizarre. Die Aggression war weniger oder weg nach dem Unfall?
Naja, ich musste wieder laufen lernen. Davor war ich immer der Stärkste und der Dickste und der Stärkste und auch der Anführer, der die anderen immer aufgestachelt hat. Und hatte ich so ein ganz dünnes Bein, konnte nur so kipplig laufen und niemand hat mich mehr irgendwie ernst genommen. Ne? Und deswegen konnte ich jetzt nicht mehr über diese Anführernummer und über meine Stärke kommen, sondern musste mir irgendwas anderes ausdenken. Und deswegen war Aggression, glaube ich, dann keine Option mehr.
Es war in jedem Fall auch ein besonderes Elternhaus, wenn ich das hier so sehe. Daheim kein Fernseher, keine Tapeten, warum auch immer. Der Vater bemalte Trabis mit schwarzen und gelben Kreisen. Überhaupt der Papa ist sehr eigenwillig, glaube ich. Ja?
Ja, der war immer sehr besonders, was für mich auch immer sehr nervig war, weil Kinder wollen ja immer möglichst normal sein und mein Vater war alles andere als normal. Der hat immer, wenn er auf der Straße irgendwelche schönen Frauen sah, hat er immer entweder wie ein Hund gebellt oder wie ein Frosch gequakt oder irgendwie auf sie aufmerksam gemacht und hatte grüne Haare und bemalte Lederjacken. Also alle fanden meinen Vater immer sehr cool.
Künstler.
Nur ich fand ihn halt furchtbar anstrengend, weil ja, man fiel halt immer auf mit ihm. Es war immer irgendwie...
Und der Sohn, wie grenzt sich der dann ab? Der wird dann formal zum Spießer, oder?
Ja, ich habe schon früh angefangen, Jackets zu tragen. Und die einzige Möglichkeit, wenn der Vater so ein bisschen punkig ist, noch punkiger zu sein, ist ja schwierig. Also musste ich seriös werden. Und habe dann immer so Seitenhalstücher getragen und Jackets. Also war schick, Popper davor auch. Und was mein Vater auch wirklich ein bisschen gestört hat, was ich dann auch wieder gut fand.
Ja, war zumindest nicht übermäßig angepasst, die ganze Truppe. Jetzt weiß ich gar nicht, ob Ihnen die DDR noch in den Knochen steckt. Sie waren 19, als die Mauer fiel. Spüren Sie es in manchen Situationen, dass Sie ein Kind dieses untergegangenen Staates sind?
Ja, ich glaube schon, dass das immer noch für uns alle eine Rolle spielt. Und 19 ist ja schon auch, sind ja ein paar Jahre, die ich da verbracht habe. Und ich glaube, in so verschiedene Dinge, also zum Beispiel könnte ich mir nicht vorstellen, irgendwann Mitglied einer Partei zu werden oder mich überhaupt größeren Kollektiven oder Gruppen anzuschließen. Oder also ich habe eine Aversion gegen, ich habe auch große Probleme mit Demonstrationen zum Beispiel. Ja, selbst wenn es für die tollsten Sachen ist, mich in so eine Menge einzufügen und Teil einer großen Bewegung zu sein. Also diese Gruppe ist mir bis heute suspekt. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass wir da immer so zur Gruppenbildung angestiftet wurden und der Einzelne nicht so wichtig sein sollte.
Sie wollten ja auch einen sehr persönlichen Weg nehmen. Sommer 89 habe ich gesehen, da wollten Sie mal kurz die österreichische Cousine heiraten. Raus in die Freiheit.
Ja, das war so eine Zeit, ne? Gerade so der letzte Sommer, da waren ständig Partys von Leuten, die in den Westen gingen, weil sie entweder einen Ausreiseantrag gestellt hatten oder Leuten aus dem Westen geheiratet haben. Und eine sehr elegante Möglichkeit der Republikflucht war, eine Österreicherin zu heiraten, weil man konnte dann eine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Es gab nur zwei Länder auf der Welt, die mit der DDR so ein Abkommen hatten, Norwegen und Österreich. Und ich hatte zufällig Familie in Österreich und bin dann zum Anwalt gegangen.
Haben Sie die Cousine vorher gefragt?
Nee, ich habe die nie gesehen. Aber ich war dann bei dem Anwalt, Lothar de Maizière, der dann später der erste Ministerpräsident wurde. Und der hatte seine Kanzlei in der Chausseestraße und habe den gefragt, ob er das organisieren könnte, diese Hochzeit. Und der sagte, ja, klar, könnte er machen, aber eine doppelte Staatsbürgerschaft setzt ja voraus die Existenz von zwei Staaten. Und bei Österreich macht er sich jetzt keine großen Sorgen, aber ob die DDR jetzt so lange durchhält, bis dieser ganze Papierkram jetzt hier erledigt ist, da hätte ich ja schon Zweifel. Und ich soll mal lieber den Sommer genießen und mir nicht diese Arbeit machen. Und ja, er war da sehr hellsichtig.
Monate später war die Mauer offen. Ich meine, es ist natürlich auch eine Frage, Sie sagen selber, mit 19 war es ein super Timing. Ihnen stand die Welt offen. Tja, Ihren Eltern, die sind jetzt 82 und 76, ging es auch besser danach oder war da ein Hadern?
Ne, für die war es natürlich viel schwieriger, weil die eben schon so viel älter waren und deswegen so viel neu lernen mussten und ihr Leben so umstellen mussten. Ne? Also für mich kam es einfach rüber und ich fand immer schon Wettbewerb toll, ich war immer schon, glaube ich, ein Fan von Kapitalismus und habe dann nur darauf gewartet, dass der Westler mir endlich in seine natürliche Umgebung entlassen wird. Und meine Eltern, die hatten natürlich am ersten Mal Angst, wussten nicht, was da auf sie zukommt. War eine große Verunsicherung. Ne? Und auch bei meinem Bruder zum Beispiel, der nur 5 Jahre jünger ist, der damals noch bei meinen Eltern gewohnt hat, der hat ja diese ganze Verunsicherung mitbekommen. Also der ist mit so einem ganz anderen Lebensgefühl in diese Wiedervereinigung gegangen, als ich zum Beispiel. Ich habe da schon gar nicht mehr zu Hause gewohnt. Für mich war es einfach nur toll. Und mein Bruder, obwohl er eben nur 5 Jahre jünger war, hat diese Angst, die ihm da so von meinen Eltern vermittelt wurde, übernommen und auch von seinen Lehrern. Und also das ganze Land wurde ja abgewickelt und war nichts mehr, wie es vorher war. Dieses Beben haben die einen als Verunsicherung und die anderen als Freudenhüpfer wahrgenommen.
35 Jahre her, nah und fern zugleich. Wir hören jetzt mal Rio Reiser mit einem seiner bekannteren Lieder. Straße.
Sonne scheint das Fenster rein und der Schnee schmilzt weg. Seit heute bin ich wieder allein in meinem schwedischen Bett. Deine Koffer waren ja schon lang gepackt, schätze seit einem halben Jahr. Heute Morgen bin ich aufgewacht, da waren sie nicht mehr da. Du kommst nicht mehr zurück, ich weiß Bescheid, doch das wirft mich überhaupt nicht aus der Bahn. Ich hab nur halt wieder mehr Zeit für einen langen Roman. Ach, vielleicht haben wir ja beide schrecklich recht, weiß man manchmal erst nach 100 Jahren. Wer nun richtig falsch war und wer echt, dann ist es uns wahrscheinlich auch egal.
Eins zu eins, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Maxime Leo, mit dem Opa durch die Résistance.
Zum Opa kommen wir gleich, aber erstmal mit Maxime Leo, der mit mir in Berlin verbunden ist, in die Kantine aus Berlin. Sie sind Chemielaborant und Sie sehen aus dem Augenwinkel tatsächlich Angela Merkel.
Ja, wir haben im selben Labor gearbeitet, 2 Jahre lang. Also ich habe in Ihrem Labor gearbeitet, weil sie war schon lange vor mir da. Und entsprechend haben wir auch 2 Jahre lang zusammen Mittag gegessen, aber eher schweigend. Und sie wäre mir jetzt auch nicht in Erinnerung geblieben oder weiter aufgefallen, wenn sie nicht später diese politische Karriere gemacht hätte. Ja, aber die Ur-Erfahrung war damals in der Akademie der Wissenschaften in Adlershof.
Ja, später allerdings ging es raus aus dem Chemielabor, Politikstudium. Und Sie haben es vorhin selber gestreift. Also die Kernidee des Kapitalismus, Wettbewerb und Leistung, das fanden Sie gut.
Ja, also da war ich immer für offen, bin ich bis heute, also sehr zum Leidwesen meiner Töchter, die, wie es dem Alter angemessen ist, natürlich ordentlich antikapitalistisch und antimaterialistisch und post alles sind. Aber ja, ich habe mich da immer sehr angesprochen gefühlt, also gerade von diesem Wettbewerbsgedanken, der war mir immer sehr nah. Also ich wollte immer einfach nur spielen, ohne gewinnen zu können, hat mich nie interessiert. Und also insofern war mir das immer so sehr vertraut und deswegen war vermutlich auch diese DDR-Denke, dass irgendwie alle da in der gleichen grauen Masse rumzappeln, immer schon suspekt, weil ich dachte, nee, interessiert mich nicht. Dass man auch so ein bisschen was verlangt von den Leuten und dass auch die vielleicht mehr belohnt werden, die ein bisschen mehr tun, finde ich schon durchaus richtig.
Ja, Sie haben ja einen eigenen erfolgreichen Weg dann genommen, landeten im Journalismus, kurz bei RTL Nachrichten, dann lang bei der Berliner Zeitung. Aber parallel dazu, wegweisend wohl, es gab mal eine Familienfeier, anno 2008, der Bruder heiratet. Und alle kommen aus allen Himmelsrichtungen. Und Sie hatten sich ja eigentlich als Kleinfamilie erlebt. Was ging Ihnen da durch den Sinn bei dieser Feier damals?
Nee, das war in einem brandenburgischen Herrenhaus und auf einmal waren da ganz viele Leos, die aus der ganzen Welt eingeladen worden waren von meinem Bruder und aus Israel, aus Frankreich, aus den USA, aus England, aus Österreich. Und das waren halt die Leos, die, wie mein Großvater damals auch als Kind, aus Berlin fliehen mussten, weil jüdische Familie und zum Teil noch kommunistische Einstellung. Das war damals nicht so eine wahnsinnig günstige Kombination. Und mein Großvater war der Einzige, der nach dem Krieg nach Deutschland zurückgekommen ist. Er hat in Frankreich in der Résistance gekämpft und ist dann als Leutnant nach Berlin zurück, nach dem Krieg, als Leutnant der französischen Armee. Und die anderen sind in ihren Ländern geblieben. Und deswegen haben wir die immer nur so als Besucher wahrgenommen. Und es kamen auch immer nur die alten Leute. Diese Hochzeit war eigentlich so das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass da ja auch Leute in meinem Alter sind, die aus diesen Familien kommen. Und das war irgendwie eine sehr schöne Erfahrung. Und vor allem habe ich gemerkt, dass die auch eine Sehnsucht hatten. Wir hatten ja immer im Osten die Sehnsucht, rauszukommen aus diesem Land. Und die hatten immer die Sehnsucht, nach Berlin zurückzukommen. Und das hat mich ja dann auch direkt inspiriert, um dieses Buch, Wo wir zu Hause sind, zu schreiben. Weil ich dachte, das ist nicht mehr nur Geschichte, was hier gerade passiert, sondern diese Geschichte schwappt gerade so in die Gegenwart. Und das Fand ich ganz spannend.
Ja, und wie so oft, der Großvater Gerhard Leo, der in der Resistance war, der hat späten Schlaganfall und sie dachten, jetzt oder nie mit ihm reden. Sie können es eigentlich nur allen empfehlen, wenn irgendein Großvater, Großmutter noch da ist. Lasst euch was erzählen und sei es über den Alltag.
Ja, also ich glaube, es gibt keine unspannenden Familiengeschichten. Und es ist wichtig zu wissen, wo man herkommt, ne? Und was da so passiert ist. Und in den meisten Familien werden ja immer nur so dieselben Anekdoten erzählt. Die sind auch relativ schnell erzählt. Und meist fragt dann auch niemand so richtig nach. Und wenn man sich einfach mal so ein kleines Aufnahmegerät kauft, sich mit den Großeltern oder Eltern hinsetzt und einfach mal fragt und immer weiter fragt. Und so nach einer halben Stunde ist so der normale Anekdotenschatz aufgebraucht. Und dann kommen die unerwarteten Dinge, weil dann beginnen die ja auch über Dinge zu reden, nach denen sie schon sehr lange nicht gefragt wurden. Hm. Und sind oft selbst erstaunt, was dann so zum Vorschein kommt. Und es gibt nichts Spannenderes eigentlich, finde ich, als sich mit der eigenen Familiengeschichte zu beschäftigen und Dinge rauszukriegen und rauszukitzeln und zu gucken, was da vor einem war. Weil das oftmals auch einem, glaube ich, erzählen kann, wer man selbst so ist.
Gemeinsam ist diese Sehnsucht wieder zusammenzufinden und auch eine Sehnsucht nach Berlin. Das wirklich schöne Buch, wo wir zu Hause sind, kann ich empfehlen. Und am Ende hat es mich dann nochmal gerissen, weil es ist ja 5 Jahre altes Buch und da taucht einer auf, der dann so rumspekuliert, vielleicht doch noch eine Wohnung in Berlin sich besorgen und hier einen Koffer abstellen, wenn es in Israel zu unsicher wird. Hm. Was haben Sie denn gedacht die letzten Monate?
Ja, wir waren vor allem immer im Gespräch mit unseren israelischen Verwandten natürlich die letzten Monate und das war schon auch beeindruckend, was die so für eine Entwicklung gemacht haben. Weil gerade mein Lieblingscousin Amnon, der Kampfflieger war und dann Kardiologe wurde und der größte Kritiker der israelischen Regierung war und sehr für den Friedensprozess, sehr offen den Palästinensern gegenüber. Und selbst der hat sich über die Zeit jetzt doch verhärtet irgendwo. Und man spürt, dass da einfach was ganz Entscheidendes passiert ist und sogar die Geduld und die gute Absicht derer, die vorher sehr, sehr offen waren, mittlerweile aufgebraucht zu sein scheint. Ja, dass da einfach dieser Überfall der Hamas, der da stattgefunden hat, alles, was man sich so vorstellen konnte, übertroffen hat. Und auch das, was danach passiert ist, eine Überreaktion der israelischen Armee, ne, dass sich da etwas aufgeschaukelt hat, was man nur noch schwer zurückdrehen kann, vermutlich. Oder vielleicht einer meiner Onkel dort hat es positiv formuliert, dass es manchmal eben bis zur tiefsten Talsohle gehen muss, um dann wieder aufwärts zu streben.
Also ja, es ist ja eine der Hoffnungen in dem Heillosen. Da passt das Wort ja, dass daraus jetzt doch irgendwas Neues entsteht. Aber wir können es nicht absehen. Ich weiß auch nicht, ob ich es gerade hoffen kann. Bayern 2, 1:1 der Talk und mir aus Berlin jemand zugeschaltet, der wahrscheinlich einiges verstanden hat von den ersten Worten in dem Lied, Maxime Leo. Sie können, glaube ich, ganz gut Französisch, oder?
Ja, ich habe ja da studiert, 2 Jahre, und habe auch meine Frau da kennengelernt. Und seitdem sprechen wir hin und wieder miteinander. Und.
Auch in Ihrer Sprache?
Ja, das ist so eine wüste Mischung oft. Also manchmal stellt sie mir eine Frage auf Deutsch, ich antworte auf Französisch. Mit den Kindern ist es eh so ein Kuddelmuddel. Also es ist sehr präsent bei uns.
Ich muss schmunzeln an einer Stelle. Ihre Frau, man kann es ja aussprechen, kommt aus eher der französischen Oberschicht, der Vater Generaldirektor bei der EU-Kommission. Und dann gab es wohl ein denkwürdiges Treffen beider Familien. Also auch ihr Künstlerpapa mit dem Irokesen, der bellt, wenn er attraktive Frauen sieht. Es gab einen Badetag am See. Wie kann ich mir den vorstellen?
Ja, es war schon so ein bisschen so ein Clash of Civilization, der da stattfand, weil die zum ersten Mal meine Eltern trafen, also diese wirklich großbürgerlichen Schwiegereltern, und auch zum ersten Mal in den Osten kamen. Also es waren so 2 erste Male. Und meine Frau hatte die schon vorgewarnt, hat gesagt, also die haben da so ein Haus in der Nähe von einem See und wenn wir da hingehen, kann es sein, dass da nackt gebadet wird. Der Ostdeutsche neigt zum Nacktbaden. Und ich glaube, meine Schwiegereltern haben es nicht so wahnsinnig ernst genommen, doch nur, ja, gucken wir mal. Und dann sind wir zu diesem See gegangen und standen dann da. Mein Vater, während er sich die Hose runterzog, sagte, ich hoffe, es stört euch nicht. Und dann sah ich in den Augen meines Schwiegervaters Panik aufscheinen. Und dann musste er sich irgendwie entscheiden. Und dann riss er sich selber die Hose vom Leib und sagte, pour l'honneur de la France, also für die Ehre Frankreichs, und sprang nackt ins Wasser. Gefolgt von seiner Frau. Und meine Frau war dann sehr erstaunt, weil sie hatte ihre Eltern auch noch nie nackt gesehen. Also es waren sozusagen mehrere Tabus fielen an diesem Tag. Und man kann sagen, dass das Eis dann gebrochen war.
Unter Aufbietung aller Kräfte und des guten Willens. Ja, aber bei Ihnen selber, irgendwo habe ich eine Passage gesehen, es war gar nicht der berühmte Blitz, der eingeschlagen ist. Keine Liebe auf den allerersten Blick.
Mit meiner Frau? Ach doch, bei mir schon, bei ihr nicht. Meine Frau hat 2 Jahre später noch gesagt, jetzt bin ich mir ganz sicher. Wo ich dachte, okay, bin mir schon eigentlich seit 2 Jahren sicher. Nee, also mir war es total klar. Nach einer längeren Phase des Umherirrens und Wirrens war das eigentlich die erste Frau, die wirklich, ja, irgendwie, also neben meiner allerersten Freundin Christine, die erste Frau, die irgendwie von Bedeutung war. Das habe ich doch sehr, sehr deutlich, sehr schnell gemerkt. Und wir hatten jetzt gerade Silbernen Hochzeitstag, also es hat gehalten. Sie ist bis heute misstrauisch, ob ich wirklich der Richtige bin.
Hört sie jetzt zu vielleicht. Aber es ist ein langes Provisorium. Silberhochzeit, immerhin. Dann könnten wir jetzt rumrechnen, wenn die eine Tochter 24 ist und die andere ist 22.
Genau.
Die sind auch nicht mehr alterspubertierend und aus dem Gröbsten raus und haben auch ihr Haus verlassen.
Die sind leider nicht mehr zu Hause. Ja, das war
leider.
Für mich ja, schon wirklich ein... Eigentlich muss ich sagen, der größte emotionale Einschlag, so in dieser, auch, es kam so parallel mit meinem 50. Geburtstag etwa, ja, dass die nicht mehr da sind. Ich bin sehr gerne Papa und habe die sehr gerne um mich. Und dass die auf einmal nicht mehr da sind und überhaupt, warum müssen die jetzt einen Freund haben? Die haben doch mich.
Und so ein Freund, der passt ja nie, oder?
Na, egal, wer da kommt, ist eigentlich immer. Also, sie sind jetzt gerade beide wieder Single geworden. Die waren länger zusammen mit irgendwelchen Männern vorher. Und ich freue mich mal, wenn die sich dann gerade wieder trennen und sagen, dann kommt er doch jetzt wieder öfter zu uns.
Zu dem One and Only. Na, auf Dauer wird das nicht laufen. Irgendwann werden sie einen Enkel anbringen. Hoffentlich oder vielleicht.
Dafür bin ich auch schon bereit, ja. Aber vielleicht könnte man ja Enkel ohne.
Jetzt walzen wir das mal nicht aus.
Ohne Schwiegersöhne.
Dann hätten sie aber wirklich was an der Backe. Ja. Was schön in die Welt kommt wohl, das eine Buch, Der Held von der Friedrichstraße. Stimmt das? Das wird jetzt verfilmt?
Ja, es wird jetzt im Herbst gedreht. Und da freue ich mich auch schon drauf. Das ist der Regisseur, der Gut Berlin gemacht hat.
Oi.
Wolfgang Becker.
Es hat auch sowas wie aus Schilder, sowas sarkastisch-ironisches. Also da gibt es einen Videoladenbesitzer, der ja Held wider Willen wird eigentlich. Und sie haben da auch einen recht ironisch-sarkastischen Blick ins Mediengetriebe. Ich denke da an die Redaktionskonferenz, wo es um Fallhöhe geht und was sich verkaufen lässt. Also der wird hochgeschrieben zum Helden, ne?
Ja, der hat selber gar nicht vor, Held zu werden, sondern er ist nur genauso, wie man sich im Westen einen ostdeutschen Helden vorstellt. Und deshalb wird er dann einfach zum Helden gemacht.
Ich glaube, Ihnen gehen die Stoffe nicht aus, aber Sie gucken vor allem in die Wirklichkeit, oder? Da lassen Sie sich inspirieren. Reine Fiktion, Fantasy, ist es nicht so?
Na, mich interessiert immer, was so um mich herum passiert. Und das finde ich eigentlich so das Spannendste. Und jetzt zum Beispiel ist meine Frau gerade Coach geworden, wie jede zweite Frau im Prenzlauer Berg.
Alterspubertierend.
Man kriegt, glaube ich, gar keine Wohnung mehr im Prenzlauer Berg, wenn man kein Coach ist. Und durch diese Ausbildung und durch diese Coach-Kolleginnen, die sie dann hatte, kamen so viele interessante, lustige Geschichten. Frei Haus geliefert, dass ich irgendwann beschlossen habe, ich schreibe jetzt so eine Coaching-Komödie. Also es sagt natürlich was über uns, über unsere verzweifelten Versuche, irgendwie glücklich zu werden. Und
aber am Ende sind Ehefrauen ja ohnehin Coaches.
Ja, im besten Fall. So, meine Frau sagt immer, dass sie immer dafür gesorgt hat, dass ich die Entscheidungen getroffen habe, die sie schon lange für mich getroffen hatte. Also, dass sie immer,
und dass sie die dann auch noch gut findet.
Dass ich immer das Gefühl hatte, ich hätte das so entschieden, aber eigentlich hat sie mich nur dahin gebracht.
Wahrscheinlich stimmt sogar.
So regieren Frauen.
Sie haben in jedem Fall auch das Glück, dass sie vom Schreiben leben können, seit ein paar Jahren. Das haben nicht viele, ob es Glück ist oder Talent. Beides wahrscheinlich. Arbeit auch.
Ja, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem, ne? Also es ist erstmal, wie Sie sagen, totales Privileg. Also nicht nur irgendwie leben zu können, sondern richtig gut leben zu können davon und auch nicht ständig arbeiten zu müssen.
nachdem es ja auch erfolgreich läuft. Sie schreiben unterm Jahr 8 Monate und in den 4 Sommermonaten meist nicht. Da sind Sie gern auf dem Sub, auf der Seenplatte. Ich denke, Sie haben so mit Leistung und Wettbewerb.
Ja, aber nur in der Leistungszeit. Also. Und die definiere ich dann. Es gibt die Arbeitszeiten, es gibt die Nicht-Arbeitszeit.
Und Juni, Juli, August, September ist der Leo woanders.
Sommer ist für mich, also ich kann da auch arbeiten, aber nur unter Protest. Also ich versuche eigentlich irgendwie auch wieder so Kind zu werden, wie es vorher war. Und da waren diese langen Sommerferien, gehörten irgendwie auch mit dazu. Und auch so eine gewisse Spielsucht und Unvernunft.
Darf auch mal langweilig sein.
Langweilig, ja, aber auch Dinge zu tun, wo man vielleicht ziemlich genau weiß, dass die jetzt gerade nicht wahnsinnig vernünftig sind, aber sie dann trotzdem zu machen. Oder einfach mal den ganzen Tag Tischtennis zu spielen. Oder
Mauern.
Mauern auch sehr
gerne.
In
der Datsche am Oderbruch.
Ja.
Können Sie es denn wirklich?
Nee. Also ich mache ganz viele Dinge ja ganz schlecht, aber mit sehr viel Freude. Also auch zum Beispiel Fußball spielen seit 30 Jahren, wirklich schlecht, aber mit großer Freude. Tennis spielen, noch schlechter. Meine Frau lacht sich tot, wenn sie mit mir spielt. Aber ich finde, es ist besser, Sachen mit Freude schlecht zu machen, als umgekehrt. Und insofern, und Mauern, also ich bin sicher einer der schlechtesten Maurer, die so existieren, aber ich habe jetzt schon wieder ein neues Projekt diesen Sommer und freue mich jetzt schon wie Bolle darauf, dass das endlich losgeht.
Muss ich natürlich fragen, was denn?
Ach, wir haben so eine Ruine, so einen Erwachsenenspielplatz bei uns und da soll so eine kleine Sommerküche eingebaut werden. Da muss noch einiges gemauert werden.
Der Leo mit der Kelle. Vielleicht hält's ja sogar. Und ich bedanke mich vielmals für die Stunde. Ich meine, die Pille ist noch nicht erfunden fürs ewige Leben, aber ich finde, die Stunde war gut genutzt.
Ja, das finde ich auch. Vielen Dank.
Das Gespräch mit Maxim Leo finden Sie in der ARD Audiothek und dort auch unseren Podcast Radioreportage. Erlebte Geschichten aus dem prallen Leben.